Ich nehme das Mikro, ne? Das ist, glaube ich, nicht relevant. Ja? Okay. Ja, ich freue mich sehr, einige bekannte Gesichter zu sehen, aber natürlich auch ganz besonders auch neue, denn das ist ja Gemeinde Jesu, ne? Dass da Bewegung drin ist und dass neue Leute dazukommen. Und das freut mich ganz besonders. Ich darf herzlich grüßen natürlich von unserem Team. Unser Team wächst in der Tat. Wenn ich 14 Jahre zurückschaue, habe ich damals als zweiter Mitarbeiter angefangen. Es gab noch eine Person, die saß ein bisschen weiter weg in Seesen. Und ich saß dann zu Hause und habe gedacht, wie geht denn das mit einem Missionswerk? Keine Ahnung, aber Herr, du wirst mir helfen. Und das hat er auch getan. Und mittlerweile sind wir knapp 80 Mitarbeiter in Deutschland. Es ist ein großes Team geworden, aber wir sehen auch die großen Herausforderungen, die weit größer sind als unsere Teams. Verfolgung ist ein Phänomen der Endzeitgemeinde. Verfolgung ist nichts, was mal stattfindet und was dann irgendwann wieder aufhört, indem man die richtigen Techniken anwendet, sondern Verfolgung ist im Prinzip eine klare Ansage für die Endzeitgemeinde. Und Gemeinde ist immer nicht der eine Teil und der andere Teil, die da die Probleme haben im Moment und wir, die noch nicht so viele Probleme haben, sondern Leib Christi wird ja immer definiert als ein Leib, also nicht zwei Leiber. Und insofern, so ende ich oft, so fange ich jetzt hier mal an, insofern ist Gemeinde Jesu, auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde, ob ihr es wollt oder nicht. Denn es ist nur ein Leib und deshalb seid ihr auch Teil der verfolgten Gemeinde. Wir fühlen uns noch nicht verfolgt, aber die Einschläge kommen näher. Ich glaube, davon könnte ich noch mal vieles berichten. Das wird nicht heute so umfassend sein, aber ich kann euch sagen, dass es viele Geschwister hier in Deutschland gibt, besonders auch im Bereich der iranischen Konvertiten, aber auch aus Afghanistan, aus anderen Ländern, die hier sagen, wir erleben dasselbe mir mitten in Deutschland, wie wir in unseren Ländern erlebt haben. Gott sei Dank nicht überall, aber doch sehr weitgehend verbreitet in ganz Deutschland. Und das macht uns nicht nur Sorge, sondern das tut uns weh, dass in so einem Land das tatsächlich möglich ist. Aber wir haben Hoffnung, denn wir sind die Hoffnung der Welt, die Gemeinde Jesu. Und wenn wir diese Hoffnung nicht ausstrahlen, dann frage ich mich, wer will dann wirklich Hoffnung geben? Ich treffe immer mehr Politiker, das ist interessant, ich habe nicht darum gebeten, aber Politiker stellen sich ein. Ich hatte gestern den Fraktionsvorstand der hessischen CDU sitzen, 5 Leute saßen mir gegenüber, ich wusste also dieser Ehre kaum, ich war sehr überrascht. Andererseits ist es auch gut, dass sie Fragen stellen, sie haben Fragen, was sie denn tun sollten, sie brauchen Rat und sie merken, dass es wichtig ist, dass man mit Menschen spricht, die eine Hoffnung haben und eine Hoffnung ausstrahlen. Sie sind orientierungslos. Viele Menschen sind völlig orientierungslos, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Wir haben das Vorrecht, dass wir in Ländern arbeiten dürfen, wo es schon lange Verfolgung gibt. Das heißt, wir haben einen gewissen Vorsprung. Ich habe früher immer gesagt, es ist schlimm, dass es Verfolgung gibt, aber wir haben dadurch, Jesus hat das so geführt, dass wir uns eigentlich frühzeitiger mit der Thematik beschäftigen konnten, dass wir lernen konnten, wie man in Verfolgung umgeht, wie man sich in Verfolgung vorbereitet und welche Relevanz das hat für den Leib Christi insgesamt. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Themen, mit denen wir uns, auch ihr euch hier in Zukunft gegenüber seht, wo ihr letztendlich die Frage auch beantworten müsst, immer wieder neu, wie geht ihr damit um? Denn es ist eine völlige Veränderung der Sichtweise. Wir werden in nicht mehr allzu langer Zeit auch diese Probleme, diese Attacken erleben, die bereits in Frankreich, in anderen Ländern immer mehr auch bei uns sichtbar werden. Und das ist etwas, was die Frage natürlich hervorruft, wie können wir in dieser Situation diejenigen stärken, die mitten in dieser Extremsituation im Moment leben, weltweit, aber auch hier. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, was, hoffe ich, ermutigend ist, aber gleichzeitig herausfordernd, denn Wir sind als Gemeinde Jesu herausgefordert. Wir sollen Licht und Salz sein. Das ist völlig konträr dem, was wir im Moment sehen. Wie will man in der Dunkelheit Licht sein, wenn man sich selbst abschottet? Wie will man Salz sein, wenn man sich eins mit der Welt macht und immer mehr alles, was die Welt so bietet, verinnerlicht hat? Das heißt ja, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Wir müssen den Unterschied machen. Ich möchte euch heute etwas berichten von meiner letzten Reise. Die liegt nicht weit zurück, glaube jetzt ungefähr 5-6 Wochen. Ich war in Vietnam und in Laos. Möchte euch ein bisschen erzählen, was Ermutigung bedeutet, was ich dort erlebt habe, wo ich selbst sehr stark herausgefordert war. Und ich möchte euch gerne einfach ein bisschen mehr Einblick geben in die Bedeutung von Ermutigung für diejenigen, die in einer Extremsituation als Geschwister an diesem einen Leib leben müssen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt das erste Bild mal an die Wand werfen, also ich knipse selber. Oder du kannst das erste schon zugänglich machen, dann weil, okay. Also hier seht ihr nochmal ein Symbol. Dieses Kreuz existiert wirklich. Man versucht, Kreuze zu zerstören. Nur Kreuze zerstören ist ja auch was Symbolisches. Aber man kann den Sieg Jesu nicht rückgängig machen. Ich glaube, das ist die wesentliche, entscheidende Aussage. Egal wie viele Kreuze noch zerstört werden, wie viele Kirchen niedergebrannt werden, man kann den Sieg Jesu nicht rückgängig machen. Und das ist das, was letztendlich auch das Thema beinhaltet, nämlich die Kraft der Ermutigung. Woraus nehmen wir unsere Kraft in Umständen, die schlussendlich völlig trostlos und dunkel sind? Und diese Trostlosigkeit und Dunkelheit, auch der Satz von Angela Merkel, die Zeiten werden uns einiges zumuten, natürlich. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Das ist der junge Bruder Andrew, der alte Bruder Andrew, der wird in Kürze 90 und der ist immer noch im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv und er ist immer noch ein Ermutiger. Er ist immer ein Ermutiger geblieben und wenn man ihn heute fragt und sagt, was würdest du anders machen, wenn du nochmal anfangen könntest, dann sagt er, ich sage das Englische, wie er das sagt, I would be more radical for Jesus. Ich würde noch radikaler Jesus folgen. Okay, das ist sozusagen ein Radikaler, der Bruder Andrew. Sollten wir nicht alle Radikale sein im Sinne von radikal Jesus folgen, aber das kostet auch was. Und das ist oft das Problem, mit dem wir zu tun haben. Radikal Jesus folgen, ich kann es an jeder Ecke meines Arbeitsplatzes, meines Ruhesitzes, in der Schule, egal wo ich bin, ich kann radikal Jesus folgen. Die Frage ist nur, was kostet es mich? Und er sagt, ich verstehe das gar nicht, dass er das ausgerechnet sagt, I would be more radical, noch radikaler. Aber was wichtig ist, ist, er hat einen wesentlichen Berufungsvers damals bekommen, nämlich der, der dort steht, aus der Offenbarung. Und dieser Vers hat eine ganz wesentliche Relevanz, denn er hat eine Berufung von Jesus bekommen und es muss Jesus auf dem Herzen gelegen haben, dass er diese Berufung über eine Bibelstelle ausgesprochen hat, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Dieses werde wach, das überlesen wir oft. Das Erste, was uns so einfällt, ist stärken. Also wir sollten stärken. Aber die Grundvoraussetzung, um zu stärken, ist, wach zu werden. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube immer wieder, dass wir Wake-up-Calls brauchen. Wir haben das als Team, wir haben ein tolles Team. Ich bin so glücklich über meine Mitarbeiter, die sind so hingegeben, die sind so toll unterwegs. Aber wir müssen immer wieder, mindestens einmal bis zweimal im Jahr, uns wachrütteln und wir müssen hinterfragen und sagen, warum machen wir das, was wir gerade tun? Was hat das für einen Einfluss für unsere verfolgten Geschwister? Es nützt uns nichts, wenn wir Applaus bekommen, weil wir etwas besonders gut gemacht haben. Das ist klar, wir sollen Dinge gut machen. Aber was nützt es, wenn hinterher keiner beantworten kann, was hat das wirklich bewirkt? Wir müssen relevant sein. Wir müssen uns überlegen, wie können wir wirklich effektiv verfolgte Christen stärken? Und ich kann euch ein Geheimnis verraten. In dem Moment, wo wir den Leib Christi stärken, sind wir automatisch gestärkt, weil ist doch klar. Ich meine, die menschliche Logik sagt es schon, wenn du ein Problem mit dem Arm hast, leidet der ganze Körper. Wenn du den Arm stärkst, wenn er in Heilung kommt, in neue Kraft kommt, dann wird der ganze Körper gestärkt. Du bist mit dabei, also wirst du mitgestärkt. Du stärkst und du wirst mitgestärkt. Und das ist das, was zurückkommt und das sehen wir oft nicht. Wir denken, ah, wir haben was Gutes getan. Ich habe da 50 Euro gespendet und habe ich super gemacht. Eigentlich habe ich sie mir selber gespendet, wenn ich es mal ganz genau nehme. Ich habe mich selber ermutigt, indem ich denen geholfen habe, die da gerade am Absterben sind. Wobei ich sagen muss, dass Geld nicht das Stärkungsmittel Nummer eins ist, sondern das Stärkungsmittel Nummer eins ist Gebet und Ermutigung. Und das will ich euch auch gleich noch ein bisschen näher bringen. Der Vers, den ich rausgesucht habe, so als wesentlichen Vers, der steht in Lukas 22, Vers 32. Da sagte Jesus, aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückfindest, musst du deinen Brüdern Mut machen. Ich finde diesen Text, den habe ich immer wieder eingebunden. Vielleicht habe ich ihn auch hier schon mal vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren gehabt. Aber ich kann euch sagen, dieser Text ist brisant. Denn er richtet sich an einen Mann, der eigentlich vor Mut gestrotzt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo er hingefallen ist. Petrus. Petrus war ja nun wirklich keiner, den man ermutigen musste, den musste man eher bremsen. Hey, mit dem Schwert, pass mal auf, lass das mal lieber sein. Er sprang ja sofort Jesus zur Seite. Zumindest an Mut hat es ihm wohl offensichtlich nicht gemangelt. Ich rede jetzt vom menschlichen Mut. Er ist einer gewesen, der natürlich auch aufs Wasser gesprungen ist. Die anderen haben gesagt, na klar, wieder Petrus, ja, der macht alles, der schafft alles. Aber ausgerechnet dieser Petrus, den hat es richtig erwischt, als er Jesus 3-mal verleugnet hat. Das zeigt, dass selbst menschlich mutige Leute, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, also das ist so einer, der wird nie wackeln, der wird immer vorne anstehen, der packt's, der ist mutig genug. Ausgerechnet da gibt es Aussetzer, wie bei Petrus. Und Jesus hat das gewusst. Jesus wusste, dass Petrus versagen würde, dass er eben nicht aus dem eigenen Mut heraus es schaffen kann. Und deshalb heißt es hier, aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Rückschluss ist, hätte Jesus nicht für Petrus gebetet, hätte Petrus keinen Glauben mehr gehabt. Petrus wäre wie Judas wahrscheinlich verloren gegangen. Also wenn Jesus nicht gebetet hätte, dann hätte Petrus den Glauben nicht behalten. Das ist der Rückschluss dieses Verses. Wenn das Gebet von Jesus keine Relevanz gehabt hätte für Petrus, hätte Jesus mit Sicherheit nicht gebetet. Ist doch logisch, ne? Also warum sollte Jesus einfach sowas beten, wenn er wüsste, es hätte keine Relevanz? Aber es hat Relevanz gehabt. Und Petrus hat einen wesentlichen Auftrag erfüllt, nur mit einer ganz anderen Haltung als vorher. Er hat Zerbruch erlebt. Er hat erlebt, dass sein Mut nicht ausgereicht hat. Und er wusste, dass Jesus dafür verantwortlich war, dass er einen Neuanfang machen konnte, und zwar in einer wesentlichen Vertrauensposition. Ich habe ab und zu mit Menschen zu tun, die wie Petrus gestolpert sind, gefallen sind. Ich gehöre übrigens auch dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich höre immer wieder auch von Menschen, die uns berichten, zum Beispiel in Indien, dass sie bei sogenannten Rückkonversationsveranstaltungen auf eine Bühne gezerrt wurden. Das sind meistens Menschen der untersten Kaste oder der Kastenlosen, den Dalits. Die sind aus diesem Zyklus des Hinduismus sozusagen rausgegangen. Sie sind eigentlich der letzte Abschaum, aber sie haben sich für Christus entschieden und sind Königskinder geworden, in dem Moment, wo sie sich für Christus entschieden haben. Und dann kommen Hindu-Nationalisten und sagen so, das ist der, der und der, die dürfen nicht mehr Wasser schöpfen am Brunnen, die werden ausgestoßen, sie sind sowieso schon ausgestoßen, sie dürfen gar nichts mehr, aber wir werden sie auf die Bühne holen vor Tausenden von anderen und wir werden sie schlagen und sie müssen auf dieser Bühne stehen und sie müssen sich zurückbekennen zum Hinduismus. Was heißt das für so einen Menschen, der plötzlich vor gröhlenden, schreienden Menschen steht, die sagen, tötet ihn, wenn er nicht bereit ist, zurück zu konvertieren. Und da gibt es welche, die gesagt haben, wir haben den Druck nicht ausgehalten. Wir haben das gesagt. Wir haben gesagt, wir gehen zurück zum Hinduismus. Wir verleugnen Christus. In Wirklichkeit waren sie zutiefst zerbrochen, nachdem sie das getan hatten, weil sie wussten, dass sie das nur unter dem Druck getan haben, aber nicht wirklich im Herzen. Und das sind Menschen, die wir überall finden. Verfolgte Christen sind keine Glaubenshelden. Siehe Petrus. Das ist eine Sache, die wir vielleicht gleich von Anfang an mal sagen müssen oder ich auch sagen möchte euch, weil viele sagen, unsere verfolgten Geschwister, das sind die Mega-Vorbilder, das sind solche Petrusse, die packen das. Und wenn wir dort unterwegs sind und treffen diese Geschwister, dann sagen sie, bitte betet für uns. Warum ist das Erste, worum sie bitten? Jesus sagt, aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn der Glaube aufhört, die Leute können zwar ein Haus kriegen, die können vielleicht ein Auto kriegen, man will sie locken, wenn sie konvertieren zum Beispiel zum Islam, dann kriegen sie ganz große Privilegien. Sie kriegen ein Auto, sie kriegen ein Haus, sie sind plötzlich anerkannt, sie werden gefeiert, es wird applaudiert, so nach dem Motto, als ob im Himmel eine Party ist, wenn ein Sünder zu Christus kommt. So versuchen die Muslime letztendlich zu zeigen, wenn du Muslim wirst, dann bist du bei uns hoch angesehen, besonders ein Konvertit. Jemand, der umgefallen ist und wieder zurückkehrt, das wäre natürlich das Größte. Aber man muss sich vorstellen, unter welchem Druck diese Menschen sind und welche Aufgabe wir haben, damit ihr Glaube nicht aufhört. Und das hören wir immer wieder auch aus Zeugnissen heraus. Wenn ihr für uns gebetet habt, dann haben wir das gespürt. Wer denkt, dass das keine Auswirkung hat, dem möchte ich hiermit sagen, ihr habt es völlig unterschätzt, ich habe es völlig unterschätzt früher. Es hat definitiv unfassbar große Auswirkungen. Und was daraus folgt aus diesem Bibelvers, das finde ich noch spannender, dann im Anschluss, wenn du dann wieder zu mir zurückfindest, musst du deinen Brüdern Mut machen. Jetzt könnte man ja sagen, Jesus, du hast unser Schicksal in der Hand, du machst alles, du bist der König, Gott sei Dank sind wir draußen. Wir haben so ein Lied gesungen, ich habe den Text mir genauer angeguckt, ich kann nicht genau zitieren, aber ich will sagen, das ist ein tolles Lied, aber man darf es nicht fehlinterpretieren. Wir haben tatsächlich noch einen Auftrag. Also das heißt nicht, Jesus, du machst alles, du bist souverän, du hast das Schicksal und also es wird sowieso alles so kommen, wie es kommt. Der Herr hat ja den Sieg errungen. Also lasst uns froh und munter sein und eine schöne Zeit haben miteinander, sondern wir sind extrem herausgefordert. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über das Gebet Jesu, das hohe priesterliche Gebet Jesu? Wo er um Einheit gebetet hat, wo er gebetet hat, Herr, sie sind in Verfolgung, sie kommen in Schwierigkeiten, bitte schenke ihnen, gib ihnen Kraft, den Nachfolgern, meinen Leuten, schenke ihnen Einheit. Seht ihr, dass das Gebet von Jesus zu 100% erhört wurde? Habt ihr überall Einheit? Ist jede Gemeinde in Deutschland, in der Welt in völliger Einheit? Jesus, du hast 100%ige Gebetserhörung, du hast einmal gebetet für Einheit. Warum ist das nicht wirklich komplett erhört worden? Ich will euch jetzt nicht irre machen an dem Thema, aber ich habe da ein bisschen dran knacken müssen. An der Frage, wenn Jesus betet, dann muss das doch 100% sitzen. Wenn er für Einheit betet, wird es immer Einheit geben, es wird nie wieder Uneinigkeit geben. Aber Gott hat uns nicht als Computer geschaffen. Er hat uns eine Autorität verliehen. Wir können tatsächlich Entscheidungen treffen. König Salomo, Herr, schenke mir ein gehorsames Herz. Ich habe damit ganz schön zu knacken gehabt. Der hatte jetzt einen Wunsch frei, so wie bei so einem Genie, und sagt, Herr, schenke mir ein gehorsames Herz. Und dann scheitert dieser Mann mit dem sogenannten gehorsamen Herz. Jesus gibt Grundvoraussetzungen. Gebet hat eine Relevanz, und zwar hat sie eine Relevanz jetzt in diesem Moment und auch eine Tragfähigkeit. Aber wir sind als Leib Christi herausgerufen, diese Tragfähigkeit zu erhalten und weiterzubringen. Das heißt, er hat nicht gesagt, ihr seid Computer, ihr seid sozusagen raus, ich habe einmal gebetet, ihr braucht nicht mehr beten. Und daran In diesem Spannungsfeld befindet sich Gemeinde Jesu. Wir denken oft, wir können uns zurücklehnen. Der Herr hat alles schon getan. Er hat das, was er gesagt hat, getan und das steht. Das steht bis in die Ewigkeit. Er ist Alpha und Omega. Aber wir haben eine unfassbar große Relevanz und das vergessen wir oft. Wir sind Leib Christi. Wir werden Dinge im Gebet, genauso wie Jesus, bewirken. Er hat uns die Autorität und den Auftrag gegeben, das zu tun. Das ist auch der Grund, warum ich in diesem Dienst bin. Weil ich glaube, dass diese Berufung, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt, eine Relevanz hat. Ich glaube, dass es Teile des Leibes Christi gibt, die sind in Sterbeprozessen. Die sind so unter Druck, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihren Glauben halten sollen. Wir haben Relevanz. Und diese Relevanz habe ich auch gespürt, als ich nach Vietnam gefahren bin. Und das Besondere an dieser Reise war gewesen, ich will euch mal ein Bild zeigen, das Besondere war gewesen, dass wir als erste Weiße, so hat man uns bezeichnet, obwohl die Vietnamesen sind ja jetzt auch nicht dunkelhäutig, dass wir in die Highlands gekommen sind. Die Highlands sind deshalb besonders, weil dort leben die am meisten verhassten Christen, nämlich die von dem Stamm der Hmong. Und normalerweise kommst du gar nicht dahin, du wirst von der Polizei vorher abgefangen. Und normalerweise ist das schon in sich dumm gewesen, überhaupt menschlich gesehen, diese Reise anzutreten, zu sagen, wir wollen unsere Geschwister in den Highlands besuchen, weil egal wo du übernachtest, nur in der Region, der Hotelbesitzer, der Besitzer eines Gasthauses, der irgendwelche ausländischen Menschen beherbergt, muss sofort zur Polizeistation und sagen, da sind diese und jene Leute, die sind bei uns. Und sofort ist Polizei um uns rum und verfolgt. Also wir hätten gar nicht mehr dorthin gekonnt. Dieser eine, wo wir hingekommen sind, zu dieser Gaststätte, hat es nicht getan. Warum? Wir könnten sagen, wir wissen nicht warum, aber er hat es nicht getan und somit konnten wir in die Highlands. Wir waren tatsächlich da. Und das war eine besondere Ermutigung und es hatte viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen auf Jesus. Keiner von uns hat gefragt und hat gesagt, was passiert denn, wenn die Polizei kommt? Weil wir wollten gar nicht damit konfrontiert werden. Eigentlich wollten wir das gar nicht wissen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht wusste. Ich weiß es auch jetzt noch nicht genau. Und diese Reise in diese Bergdörfer war sehr herausfordernd. Wir sind nämlich mit einem Kleinbus gefahren, mit einem kleinen Team, weil viel Auffälligkeit durfte man nicht haben. Und dann sind wir mit diesem Bus plötzlich in Regionen gekommen, wo ich gesagt habe, so als Deutscher, der die Autobahn kennt und die Straßen, hier wird er jetzt halten. Das wird er nie machen. Der wird nie über diese Felsbrocken fahren. Der Bus geht kaputt, dieser Kleinbus. Und wir fallen links die Böschung runter. Und ich habe den Fahrer beobachtet und dachte, wie guckt der jetzt eigentlich? Also ich habe so geguckt nach dem Motto, es sind noch 10 oder 15 Meter, dann wird der halten, da fährt der nicht weiter. Und der hat überhaupt nicht gezuckt. Der fuhr darüber, der Bus ging links, rechts, vorwärts, das tat Schläge unter dem Boden, der fuhr weiter, als ob das für ihn völlig normal ist. Wahrscheinlich wäre dem das Herz in die Hose gerutscht, wenn er mit mir mit 200 auf der Autobahn gefahren wäre. Aber in diesem Bereich, da hatte er große Zuversicht, da hatten sie Erfahrung, das war überhaupt kein Ding. Aber je weiter wir in diese Highlands reinkamen, umso dramatischer wurde die Lage. Und ich kann euch sagen, es gab wirklich Dinge, wenn ihr mich gefragt hättet und hättet gesagt, wetten, dass er da nicht mehr durchfährt, ihr hättet alle auf mich gesetzt. Und ich habe verloren. Er ist trotzdem weitergefahren und das war auch unsere Mitarbeiter, die haben solche Augen gehabt und haben gesagt, nee, wir guckten in diese Abgründe links runter, also da war die Scheibe und du hast das Gefühl gehabt, das eine Rad war schon unten. Es war wirklich so, dass du gesagt hast, du wolltest die Geschwister ermutigen dort. Du hattest schon den Predigttext. Ihr müsst dem Herrn nur vertrauen. Und im Prinzip sind wir schon mehrfach gescheitert, auf dem Weg allein dem Busfahrer zu vertrauen, der diesen Kleinbus da steuerte. Aber irgendwann gab es dann tatsächlich den Moment, wo der stehen blieb. Da ging gar nichts mehr. Da ging die Straße so hoch, aber das war nicht mehr eine Straße, es waren sowieso keine Straßen. Es war einfach nur ein Weg, wo du sagtest, da musst du Schuhe mit Nägeln anziehen, damit du da irgendwie versuchst, dich hochzukrallen. Das geht gar nicht. Und tatsächlich, er hielt an und ich dachte, so, Endstation. Und sie sagten zu uns und sagten, wir haben gute Bedingungen heute. Es regnet nicht. Normalerweise kommen Sturzbäche noch darunter und da gehen wir auch durch. Aber der Herr meint es gut mit euch. Und dann standen welche da mit solchen Motorrädern. Und das Besondere war, die sind relativ klein im Vergleich zu mir und sie baten mich dann und die anderen auch, sich hinten drauf zu setzen. Und der saß vor mir, der Kopf war ungefähr auf der Höhe. Und dann ging das so hoch und ich habe gedacht, wenn der bremst, fliege ich mit dem sowieso drüber. Mein Vertrauen, sagen wir es mal so, ich habe mich festgehalten, kennt ihr das, wenn die Finger blau werden an dieser Reling, von diesem Ding da hinten festhalten. Und dann fuhr der Pastor, ein Vietnamese, fuhr an mir vorbei, freihändig und filmte mich während der Fahrt. Und ich dachte so bei mir, Markus, wie kannst du jetzt noch eine Botschaft des Vertrauens weitergeben? Zumindest nicht dem Fahrer, der mich da fährt. Und immer wenn es besonders steil wäre, fing der an, mit den Füßen noch mitzulaufen. Und also es war unfassbar. Ich habe nur gedacht, wann wird das enden? Bis ich auf der Rückfahrt dann merkte, ich versuche auch locker zu sein. Ich versuche, wenn der Pastor nicht gefallen ist, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht oben drüber fliegen. Aber nach einer Zwischenstation bat der Fahrer, der mich gefahren hat, seinen Kollegen mich zu übernehmen, hat gesagt, kannst du den fahren? Der ist mir zu gefährlich. Das hat mir zumindest gezeigt, ich war nicht ganz falsch. Aber der Pastor, der saß da und war völlig entspannt. Ich will nur etwas weitergeben. Wir sind auf dem Weg, um Geschwister zu ermutigen, damit sie dem Herrn vertrauen. Und es war eine besondere Vertrauensprobe an uns gewesen, dass wir nicht vorher aufgegeben hätten. Wir wären dort nie hingekommen, wenn da nicht mutige Leute gewesen wären, die gesagt hätten, ihr werdet das schaffen. Wir werden da oben in den Bergen Gemeinschaft miteinander haben. Da sind wir dann angekommen, an so einer kleinen Kirche. Und die haben auf uns gewartet und die Vorstellung, wir wären nicht gekommen, wäre sowas von traurig gewesen, aber wir sind dort angekommen und wir durften eine Botschaft der Ermutigung weitergeben und diese Geschwister waren so ermutigt und so bewegt. Auch als wir gesagt haben, es gibt viele Christen in Deutschland, die beten für euch. Das ist so ein Moment der Ermutigung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kann es versuchen, euch nur zu sagen, ihr ahnt es nicht, was das bedeutet für diese Christen dort. Die werden zusammengeschlagen, ihre Hütten werden abgerissen, ihr Vieh wird abgestochen, sie verlieren jegliche Lebensgrundlage, weil sie Christen sind. Ihre Kirche wird zerstört und niedergebrannt, sie bauen es wieder auf. Sie fangen immer wieder von vorne an und sie haben immer wieder die Bitte, bitte betet für uns, bitte vergesst uns nicht. Und so weit weg, wahrscheinlich werdet ihr dort nie hinkommen, aber ich bin Botschafter, ich war da, ich habe das erlebt. Und ich habe erlebt, was es für sie bedeutet, dass es Christen gibt, die von ihnen wissen und die für sie beten. Die haben dort auch Projekte. Ihr seht, wie hoch das ist. Und ihr seht links diesen kleinen Pfad. Und der wird dann noch spannender. Da geht es dann wirklich ein paar hundert Meter runter. Und da fuhr ich hinten drauf auch und habe nur gedacht, Luft anhalten, nicht bewegen. Es wird sehr eng. Aber wir sind angekommen. Und Jesus hat uns diese Gnade geschenkt und auch den Menschen dort, dass wir Gemeinschaft haben durften. Sie haben dort so ein Viehprojekt, was wir mit fördern. Das heißt, es gibt eine Kuh und diese Kuh, die hilft dann letztendlich zum Überleben. Und da wird dann in der Gemeinde gefragt, wo ist die ärmste Familie in der ganzen Gemeinde? Wo sind die ärmsten Leute? Und dann sollen die auf Zettel schreiben, 10 Namen, wer die Ärmsten sind. Den 10 Ärmsten gibt man den Zettel und sagt, schreibt die 3 Ärmsten von euch raus und von den 3 sagt man und einigt euch, wer ist der Ärmste von euch 3 und der kriegt die erste Kuh. Und wenn dann haben die also 2 oder 3 Kühe bekommen und wenn dann Nachwuchs kommt, müssen sie den Nachwuchs an eine nichtchristliche Familie in Not geben und das müssen sie auch entscheiden, damit sie einfach, das ist ein evangelistisches Projekt, dass Christen sagen, guck mal, das geben wir euch, weil wir euch lieben, weil wir Christus kennengelernt haben. Ein ganz tolles Projekt und hat mich sehr bewegt zu erleben, was die Menschen dort für eine Liebe haben zu ihren Nachbarn, obwohl sie in extremen Notsituationen sind. Ein weiteres Thema, diesen Pastor Josef, toller Mann, mit so viel, ihr seht es schon, der hat so eine Ausstrahlung. Der hat das Thema Ermutigung, indem er Kinderbibeln verteilt, und zwar seit 2008 jedes Jahr 50.000 Kinderbibeln werden verteilt dort. Das sind Projekte, die laufen in Vietnam, aber die laufen weltweit. Wir verteilen Kinderbibeln, damit Kinder gleich mit ihrem himmlischen Vater in Verbindung kommen. Und dieser Pastor Josef, der geht hohe Risiken ein, aber er hat so viel Freude, die er zurückgeschenkt bekommt, wenn zum Beispiel diese Kinder, die stundenlang gewartet haben, die haben die ganze Zeit nur gewartet, gewartet, dass da dieser Mann kommt mit dem Motorrad, weil anders geht's nicht, und ihnen Kinderbibeln bringt. Und diese Motorroller, die sind völlig überladen, man denkt gar nicht, wie das geht. Und dann kriegen diese Kinder die Kinderbibeln, und das ist etwas, was sie lieben, was sie festhalten. Und sie lernen Jesus kennen und sie sind wieder Multiplikatoren. Und dann erleben sie, wie sie Verfolgung erleben, dass ihre Eltern zusammengeschlagen werden, dass ihre Häuser wieder abgebrannt werden. Aber sie haben eine Hoffnung, sie haben eine Ermutigung. Und das ist etwas, was in die Herzen hineingesät wird. Wir haben zu Hause einen Bibelvers hängen. Unser Sohn Stefan, der sagte, das ist unser Familienvers. Den habe ich mir ganz besonders eingeprägt. Und das hängt, ich sitze immer an einem Tisch an einem bestimmten Platz, hat sich so ergeben, gucke direkt auf ein großes Bild von Felger, da steht dieser Bibelvers drauf, ja, Gott ist meine Rettung, ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Und ich sage immer wieder, die Umstände dieser Welt, ja, die Zeiten werden schwieriger, die Zeiten werden herausfordernder für uns alle. Die entscheidende Frage ist, haben wir diese Ermutigung, dass wir sagen können, egal was wir sehen, egal was uns die Zeiten sagen, die Umstände sagen unseres Lebens, ich will niemals verzagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich nach den Umständen gehe, nach dem, was ich sehe, müsste ich immer wieder verzagen. Wenn wir in die Region von Mosul gehen oder wenn wir unsere Geschwister in Aleppo interviewen und eine Verbindung herstellen zu Menschen, die dort mitten in Aleppo sind und uns erzählen, was da gerade passiert, müsste ich normalerweise aufhören. Ich müsste sagen, es hat keinen Sinn mehr weiterzumachen. Es ist entmutigend. Aber die sind immer noch da, weil es Beter gibt, die sagen, wir beten für euch, wir stehen hinter euch. Und ich kann euch sagen, wenn das Gebet heute aufhören würde, wenn die Gemeinde Jesu weltweit nicht mehr für diese Geschwister beten würde, ich würde meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass sie das überstehen. Ich glaube, wir unterschätzen das. Ich habe Bruder Endro mal gefragt, das war zum 50. Jubiläum von Open Doors, und habe ihn gefragt, wenn du all das Dunkel siehst dieser Welt, wenn du die Kriege siehst, wenn du siehst, wie hart die Gemeinde Jesu verfolgt wird, immer härter, immer mehr, würdest du es nochmal machen? Oder hat es sich gelohnt? Und er hat nur gesagt, was wäre, wenn wir es nicht getan hätten? Er hat mit einer Gegenfrage geantwortet. Was wäre, wenn wir es nicht getan hätten? Und das bezieht sich nicht auf Open Doors, bezieht sich auf uns alle. Was wäre, wenn wir es nicht getan hätten oder wenn wir es nicht tun würden? Das niemals Verzagen, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Und ich sage sie mir, auch wenn ich Dinge nicht mehr verstehe. Wenn ich etwas nicht mehr verstehe, dann sage ich mir, und dennoch werde ich niemals verzagen. Egal, ob ich das jetzt verstehe, nachvollziehen kann oder noch fassen kann. Ich kann vieles nicht mehr fassen, was ich gesehen habe. Und ich kann vieles, was Menschen dort gesehen haben, nicht mehr fassen. Wir sind nach der Vietnamreise nach Laos weitergeflogen, um dort Geschwister zu besuchen. Und da möchte ich euch einen Einblick geben. Es ist eine Gemeinde. Ihr seht da diese kleinen Häuser, da leben die drinne. Unten drunter ist das Vieh. Wir sind dorthin gekommen und ich dachte immer, ich breche durch. War ein bisschen schwerer, die sind alle so klein. Und sie haben uns dann erzählt, wie sie im Gefängnis waren. Der eine erzählte uns, wie seine Frau gestorben ist, während er im Gefängnis war, und er hat über 10 Kinder. Und er saß im Gefängnis und er wusste nicht, was mit den Kindern passiert. Kleine Kinder. Und er hat so gelitten. Er sagte, ich habe so geweint und ich habe die ganze Zeit gebetet und ich wusste nicht, was ist mit meinen Kindern. Ich habe mich so gesorgt. Ich kriegte nur die Nachricht, deine Frau ist verstorben. Und an der Stelle hat einer nach dem anderen dann seine Geschichte erzählt und hat erzählt, was er erlebt hat. Und ich habe in diesem Moment nur gedacht, was soll ich ihnen noch sagen? Was können wir ihnen sagen? Wir beten für sie. Aber ich fühlte mich in diesem Moment eigentlich gar nicht autorisiert, von meinem Hintergrund her zu sagen, wie kann ich euch denn ermutigen, was ihr durchgemacht habt. Ihr seid für mich Glaubenshelden. Und sie haben gesagt, danke, dass ihr für uns gebetet habt. Das hilft uns weiter. Wir gehen Schritt für Schritt in diesem Vertrauen im Glauben weiter. Ich habe sie dann gefragt, ob sie uns ein typisches Lied singen können. Ein Lied, was sie in Laos singen, ein Gemeindelied, ein christliches Lied, was sie ermutigt. Und das will ich euch mal vorspielen. Ich wusste nicht, was sie singen werden, aber ihr hört es vielleicht jetzt, wenn es audiomäßig klappt, dann wollen wir es mal riskieren. Hört euch das mal an. Vielleicht kennt ihr das Lied. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Lied kommt. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Niemals zurück, niemals zurück. Ein landestypisches Lied. Ich dachte, es kommt jetzt irgendwas mit so anderen Melodien und so weiter. Und das ist ihr Lied gewesen. Das ist ihr Lied, ihr Durchhaltelied. Niemals zurück, niemals zurück. Wir haben eine Zeit der Gemeinschaft gehabt. Wir haben dann auf Deutsch mit eingestimmt. Das wollen wir euch jetzt nicht vorspielen. Nicht so tolle Sänger, aber wir haben dann gemeinsam gesungen, wir auf Deutsch, sie in ihrer Sprache und haben dann füreinander gebetet. Und es war eine ganz besondere Zeit der Ermutigung gewesen. Ermutigung. Glaube hat ja was mit Ermutigung zu tun und ich versuche jetzt so in den nächsten 6-7 Minuten zu landen, zeitlich. Glaube ist eine feste Zuversicht. Zuversicht ist etwas, was aus Mut rauskommt. Ich muss Hoffnung haben, ich muss Mut haben, aber Zuversicht heißt auch, ich weiß nicht genau. Wenn ich etwas nicht genau weiß, dann brauche ich Zuversicht. Oder ich brauche Gebet und ich brauche Ermutigung. Das, was Petrus von Jesus erfahren hat. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist für mich das, was Jesus liebt. Er liebt es, wenn wir nicht zweifeln und wenn wir, obwohl wir Dinge nicht sehen, trotzdem an ihm festhalten. Das ist Gottesdienst. Das ist etwas, was Jesus liebt. Das ist der Vers, dass man wieder Mut macht. Ich komme zurück sozusagen zum Anfang. Und ich möchte euch zeigen, dass Menschen hier Karten haben, die ermutigend waren, die haben sie bekommen von uns und die Gesichter strahlen. Egal, wo wir auf der Welt unterwegs sind und wir Ermutigungskarten von Deutschland weitergeben, persönlich mit Hinweisen, die Menschen sind so strahlend, so dankbar. Und das erleben wir in Syrien, im Irak, in Afrika, überall, wo Christen hier ein Zeichen gesetzt haben und haben gesagt, wir haben etwas für euch weitergegeben. Und das ist die größte Freude, da halten die sich dran fest. Was meint ihr, wie viele Karten die zu Hause haben? Da wird keine Karte verschwinden. Die hängen bei denen irgendwo an der Wand. Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie brauchen neue Kraft. Sie brauchen Hoffnung. Und wir sind Anteilsgeber dieser Hoffnung. Und wenn das so ist, dann kriegen sie die Kraft, auch in diesen Extremsituationen weiterzugehen. Hebräer 10, Vers 32. Diesen Vers habe ich auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin, weil er ist für uns auch nochmal ein klares Zeichen, dass wir Relevanz haben und einen Auftrag haben. Und zwar heißt es dort, erinnert euch nur einmal an die Zeit, kurz nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt habt und Christen geworden seid. Damals musstet ihr euch in einem schweren und leidvollen Kampf bewähren. Und jetzt kommt der Satz, der uns sehr stark betrifft. Viele von euch wurden in aller Öffentlichkeit verspottet und gequält. Andere halfen denen, die so leiden mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Andere halfen denen, die so leiden mussten. Wer sind die anderen? Das sind wir. Es gibt keine anderen außer uns. Und das ist mir immer mehr deutlich geworden, auch in den Kontakten, in den Flüchtlingsheimen, aber auch in den Ländern, wo ich unterwegs bin, wo unsere Mitarbeiter unterwegs sind. Die anderen standen zu ihnen. Die anderen waren diejenigen, die ihnen Mut gemacht haben und geholfen haben. Und damit wird der Leib Christi erbaut. Ich möchte zum Schluss, das ist jetzt der Schluss dieser Vers, der soll einfach nochmal auf euch wirken. Viele von euch wurden in aller Öffentlichkeit verspottet und gequält. Das ist der Fall im Moment. Viele, es werden immer mehr. Andere halfen denen, die so leiden mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ich möchte euch einfach herausfordern, dass ihr persönlich nochmal so eine Entscheidung trefft, als Leib Christi voranzugehen. Und vielleicht können wir nur eine Minute gerade mal Stille haben und dann möchte ich mit einem Hinweis und Gebet, mit einem kurzen Gebet abschließen. Jesus, wir haben vorhin auch dafür gebetet, dass du die Herzen weit machst und dass deine Sicht unsere Sicht wird. Und Vater, in diesem besonderen Moment, es ist ein Moment, wo auch Entscheidungen getroffen werden hier. Entscheidungen, dass wir in der Funktion als Leib Christi unterwegs sind. Du hast uns Geschwister vor Augen geführt, die in schwierigen Umständen sind. Es sind immer mehr und es sind so viele Millionen, Jesus, die unsere Gebete brauchen, die unsere Unterstützung brauchen. Und wir erleben, dass die Einschläge auch immer näher kommen. Ich bete dafür, Jesus, dass du heute den Blutkreislauf des Leibes Christi, da wo er nicht fließt, herstellst. Dass die Kraft deines Blutes fließt, und zwar zu denen hin, die diese Kraft brauchen, jetzt gerade in diesen Situationen, dieser Dunkelheit dieser Welt. Und Jesus, ich habe so viele Menschen vor Augen gerade auch, Kinder, Jugendliche, die die Hoffnung weitergeben wollen, obwohl sie so viel Traumatisches, Unfassbares erlebt und gesehen haben. Aber Jesus, du hast uns herausgerufen, Licht, Hoffnung zu sein, Ermutiger zu sein, weil du hast für uns gebetet und du sagst auch heute und jetzt in diesem Moment, dass wir unseren Geschwistern Mut machen sollen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns dabei hilfst, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun, sondern das liegt dir so am Herzen, dass du uns beim Beten helfen möchtest, dass du, Heiliger Geist, durch uns die Worte auch formulierst, dass wir verstehen, welche Relevanz es hat, wenn wir beten, so wie du damals gebetet hast. Und das erbitte ich jetzt, dass du diejenigen, die angesprochen sind und die das spüren einfach, dass sie diesen Blutkreislauf verbinden sollen, da wo es noch nicht ist, dass du sie jetzt heute mit denen verbindest, die in Verfolgung und in dieser Not sind, damit ihr Glaube nicht aufhört. Wir möchten viele, wenn wir bei dir sind, begrüßen dürfen, umarmen dürfen, die durch unsere Gebete zu dir gefunden haben, deren Glaube nicht aufgehört hat. Und ich danke dir, Jesus, dass das stattfindet, auch jetzt in diesem Moment. Wir beten für unsere Geschwister, deren Glaube kurz vorm Verlöschen ist, die nur noch Dunkelheit um sich sehen, Gewalt und die denken, du bist nicht mehr da. Die wollen wir jetzt auch im Gebet tragen, Vater. Und ich danke dir, dass das jetzt stattfindet, dass sie neue Kraft bekommen. Du wirst den glimmenden Docht nicht löschen. Diese Flamme wird sein und das geknickte Rohr wird nicht brechen, weil wir beten dafür, dass du diejenigen, die das jetzt gerade so erleben, als ob sie verlassen sind, dass sie spüren, sie sind niemals verlassen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch wieder Hefte hingelegt und ich möchte das einfach für diejenigen sagen. Manche von euch haben vielleicht schon Informationen und Gebetsanliegen, aber die es nicht haben, und das ist wirklich unser eindringlichster Dienst, das ist unser Kern des Dienstes. Bitte tragt euch, wenn ihr das Heft nicht habt und ihr nicht wisst, wie es euren verfolgten Geschwistern geht, nehmt euch wenigstens einmal im Monat, es kommt nur einmal monatlich das Heft, da habt ihr Gebetsanliegen, da habt ihr Informationen, wie es diesen Geschwistern geht. Bitte nehmt euch diese Karte, die braucht ihr nur abreißen, und füllt diese Karte aus und werft die dann hinten auf der linken Seite, das ist Bettina, am Büchertisch, und werft die dort bitte ein, gebt sie dort ab, denn das ist so wichtig, dass wir in Verbindung bleiben. Ihr werdet es vergessen sonst. Vergesst es bitte nicht. Füllt diese Karte aus, da geht es nicht um Spenden an erster Stelle. Es geht an erster Stelle um Herzensbeziehungen, dass ihr einmal im Monat erinnert werdet. Und das ist unser Gebet, das ist unser Dienst. Und ich habe auch noch für diejenigen, die Probleme haben mit Weihnachtsgeschenken, möchte ich nur noch sagen, ihr habt keine Probleme mehr mit Weihnachtsgeschenken. Denn ihr könnt etwas so Sinnvolles weitergeben und ich möchte euch bitten, nutzt doch Weihnachten, Menschen etwas Ermutigendes weiterzugeben. Wir haben dieses Buch, viele von euch haben es vielleicht, mit Jesus im Feuerofen. Wenn ihr das habt, das ist ein Andachtsbuch, geschrieben von verfolgten Christen, total ermutigend. Und ihr habt dieses Buch schon oder ihr habt es noch nicht, nehmt es für euch, aber verschenkt es. Überlegt euch gleich, wie viele Leute ihr damit beschenken könnt, dass sie sehr viel Hoffnungsvolles von verfolgten Christen bekommen und lesen können für das ganze Jahr. Und damit tut ihr einen wunderbaren Dienst auch für verfolgte Geschwister. Und wir haben, das ist keine Promotion, das ist das Letzte, was ich euch sage, den Schmuggler Gottes als Hörbuch. Alle, die viel Auto fahren, die ein bisschen Zeit haben, nehmt euch dieses Hörbuch, ich bin so begeistert davon, das ist ganz toll aufgenommen als Audio-Hörbuch und nutzt das, ihr werdet wahrscheinlich lange hören, wenn ihr anfangt damit, es ist so spannend, ich habe es selbst erlebt, ich wollte am Ende noch mehr Auto fahren, damit ich noch länger hören kann, also insofern nutzt die Gelegenheit, auch das zu verschenken, das kann man sehr gut verschenken. So, jetzt bin ich am Ende, wahrscheinlich habe ich ein bisschen überzogen, möge der Herr mir gnädig sein und du, die Christiane.